Friede Gottes, wie wir ihn jetzt gerade besungen haben. Was für ein schönes Lied. Dafür habe ich eine herausfordernde Predigt, worüber ich mir schon viel Gedanken gemacht habe, was das wohl bedeutet. Das Kreuz auf sich nehmen. Sein Kreuz auf sich nehmen. Gibt es ein Christsein ohne Leiden? In Markus 8 sagt Jesus, ich lese es mal im Original, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Dieser Bibelvers kam mir in den Sinn. Es gibt ja so diesen einmal im Jahr angesetzten Gebetstag für die verfolgte Christenheit. Und wie wir auch heute Nachmittag uns zusammenfinden wollen und für die verfolgten Geschwister beten, das greifen wir heute Nachmittag auf. Aber ich habe mir gedacht, wir stellen uns in diesem Gottesdienst schon mal diesem Thema. Es ist sicher kein angenehmes Thema. Es gibt schönere Themen, aber es ist ein sehr wichtiges Thema. Ein sehr wichtiges Thema. Und ich finde es gut und wichtig, dass Christen gerade in den sicheren Ländern, in den angenehmen Ländern, dass sie darüber nachdenken und nicht nur darüber nachdenken, wie geht es unseren Geschwistern weltweit, wie geht es den Geschwistern, die unter Verfolgung leiden, die unter Drangsal, unter schlimmeren Bedingungen leiden, als wir sie uns überhaupt vorstellen können. Ja. Und was können wir tun, um sie zu unterstützen? Wir leben ja in einer Zeit, wo es so viel Christen gibt wie noch nie zuvor. Sieht vielleicht in unserem näheren Umfeld nicht unbedingt so aus, aber weltweit gesehen gibt es in unserer heutigen Zeit so viel Christen wie noch nie zuvor auf dieser Welt. Aber gleichzeitig gab es auch noch nie so viel Verfolgung wie in dieser Zeit. Und die Verfolgung, sie findet auf ganz unterschiedliche Weise statt in den verschiedensten Ländern. Manchmal gibt es radikale Verbote, manchmal eine theoretische Religionsfreiheit zwar, aber die Praxis sieht anders aus. Verfolgung durch den Staat oder durch radikale Gruppierungen, ganz, ganz unterschiedlich und vielfältig. Manchmal durch die eigene Familie oder einen aufgebrachten Mob. Obendurch eine Missionsgesellschaft, die sich das auf die Fahne geschrieben hat, diese verfolgten Geschwister zu unterstützen, sich dafür einzusetzen. Sie gibt ja einmal im Jahr so einen Verfolgungsindex heraus. Der hängt hinten bei uns auf und ich habe ihn auch hier nochmal für die Leinwand mitgebracht. Und wenn man sich das so anschaut, also je röder, umso stärker ist die Verfolgung. Ja. Nordkorea ist seit vielen Jahren auf Platz Nummer 1 in dieser Liste. Und es ist sofort erkennbar, in vielen Ländern geht es den Christen nicht so gut wie in unserem Land. Obendurch spricht von 100 bis 200 Millionen Menschen, die mehr oder weniger stark verfolgt werden auf irgendeine Art und Weise auf dieser Welt. Und manche verhungern, weil die den Zugang zur Nahrung verweigert kriegen. Manche werden verbrannt, gefoltert, vergewaltigt, in Arbeitslagern. Schon das Aussprechen dieser Dinge tut mir weh. Ja, wie viel erst dann das Erleben, das Ertragen. Und das Christentum ist die zurzeit am meisten verfolgte Religion, wenn wir es mal so bezeichnen wollen, weltweit. Besonders in den Ländern, die entweder kommunistisch geprägt oder islamisch geprägt sind. Da am meisten. Und Christen werden verfolgt, drangsaliert, zumindest benachteiligt. Und wir haben uns ja hier in Europa, in Deutschland, an so ein bequemes Christenleben gewöhnt. Ja. Nachfolge fällt eigentlich leicht. Und wir haben es vielleicht so erlebt, dass komm zu Jesus und es wird alles gut. Dein Leben wird besser, wenn du zu Jesus kommst. Also ich kann das von mir sagen. Bei mir war es wirklich so gewesen. Ich habe das so erlebt. Ich habe mein Leben Jesus gegeben und hat sich einiges geändert zum Guten. Ja. Aber wenn wir weltweit schauen, für manche Geschwister, sie geben ihr Leben Jesus und dann fängt der Trubel an. Werden sie ausgegrenzt, von der eigenen Familie vielleicht und so weiter. Aber doch frage ich mich manchmal, obwohl ich das so erlebt habe, wäre ich denn überhaupt bereit und fähig, das Leid zu ertragen, diese Bedrängnisse zu ertragen, die andere erleben, die erleben, die einen hohen Preis zahlen für ihren Glauben. Wäre ich dazu bereit? Natürlich kann man das nicht jetzt theoretisch diskutieren, das weiß ich schon, auch nicht nachempfinden, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen für diese Leute, was es ihnen kostet. Aber ich spüre, auch bei uns wird der Gegenwind stärker. Zumindest dann, wenn man sich öffentlich zu Jesus bekennt, zu seinen Werten, wenn man dem folgt, was die Bibel sagt, da spüre ich auch, da wird der Gegenwind schon stärker. Wenn du deinen Glauben nicht nur privat lebst, für dich, zurückgezogen irgendwo oder sonntags morgen im Gottesdienst, im geschützten Raum, sondern auch öffentlich Position bezieht, wenn du Gottloses wirklich gottlos nennst. Ja. Gibt es ein Christsein ohne Leid? Das ist die große Frage. Gibt ja manchmal so, oder gab so theologische Richtungen, will ich sie mal nennen, die uns das versprochen haben. Ja? Im Zusammenhang mit dem eingangs gelesenen Bibelvers, da spricht ja Jesus von seinen Leiden, von seinem Leidensweg bis hin zum Tod. Und Petrus, Apostel Petrus, er denkt, er traut seinen Ohren nicht. Ja. Er denkt, er traut seinen Ohren nicht, will Jesus dafür tadeln, für diese Perspektive, hat vielleicht gedacht, wie wir auch leiden, wie kann das sein? Ja. Das geht doch gar nicht. Er tadelt Jesus dafür und Jesus nutzt diese Gelegenheit, um nochmal klarzumachen, seinen Zuhörern, seinen Jüngern, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und ich lese jetzt mal den Text im Zusammenhang, ab Vers 34. Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Ein herausfordernder Text für uns, auch in unserer Kultur, sein Kreuz auf sich nehmen. Das Kreuz, es steht für die Leiden Christi, für den Leidensweg, für all das, was er unsertwegen auf sich genommen hat. Und da können wir uns fragen, gehört etwa Leiden zur Nachfolge dazu? Ist es vielleicht sogar eine notwendige Begleiterscheinung? Wenn man so dieses Neue Testament liest, dann bekommt man den Eindruck, dass man Leiden oder oftmals auch als Bedrängnisse bezeichnet, für, und haltet euch fest, für normal hält. Das ist der Normalzustand. Das Unausweichliche, das, was man nicht vermeiden kann. Es geht sogar so weit, dass wenn es ausbleibt, etwas nicht stimmen kann. Paulus schreibt mal an Timotheus: Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Alle. Alle, die so leben wollen, wie Gott sich das vorstellt, werden verfolgt werden. Sollte man da fragen, was stimmt nicht mit uns? Leben wir nicht gottesfürchtig genug? Das sind ja hier einladende Worte, ne? Komm zu Jesus und die Verfolgung ist dir garantiert. Oder verstehe ich das falsch? Alle, die Christus nachfolgen, werden auch Verfolgung erleben. In unserem Land, in unserer Gesellschaft ist es ja nicht so oder weniger so, dass wir körperlich irgendwie bedrängt werden. Große Anfeindungen aushalten müssen, zumindest bis jetzt. Doch ein Leben zu führen in völliger Hingabe an Jesus Christus und seinen Auftrag ist auch hier in unserer Kultur mittlerweile eine große Herausforderung geworden. Und ich glaube, wenn wir das noch ernsthafter tun würden, so leben würden, wie Jesus sich das vorstellt, seinen Auftrag wahrnehmen, das Evangelium verkündigen, zu seinen Werden uns stellen, dann wird das auch für uns an Stellenweise, so sage ich es mal zumindest, unangenehmer. Und darf ich mal was Provozierendes fragen? Wir sind ja heute Morgen unter uns. Haben wir vielleicht so wenig Bedrängnisse, weil wir so harmlos sind? Der tut nichts, der Christ. Ja? Aber wenn wir Jesus radikal folgen, seinen Anweisungen umsetzen, dann sind wir, ihr Lieben, hört zu, dann sind wir eine Gefahr für die Finsternis. Und die wird sich wehren. Ja? Auch wenn es nicht angenehm ist für uns, wir wollen das lieber nicht hören. Uns geht es ja so gut. Also Nachfolge besteht nicht aus einem schönen Gottesdienst am Sonntagmorgen im gesicherten Raum, besteht auch nicht nur aus großen Events mit toller Lobpreismusik, alles macht Spaß, wir feiern hier und feiern da. Nein, Nachfolge besteht auch aus Opferbereitschaft, besteht auch aus Verzicht, aus Widerstand aushalten. Und das hat ja bestimmt keiner bei der Bekehrung gesagt, oder? Also mir zumindest nicht. Aber als ich mich mit Gottes Wort mehr beschäftigt habe und auch jetzt hier nochmal genauer nachgeschaut habe, dann habe ich erkannt, das gehört dazu. Es gehört dazu, auch Gegenwind zu spüren. Ja. Wie geht es dir mit den Gedanken über deine Nachfolge, wie du deine Jesus-Nachfolge lebst? Wenn man mal den Mut hat, diese Aussagen, diese wirklich radikalen Aussagen Jesu in Bezug auf Nachfolge ernst zu nehmen, dann bekommt man ganz schnell den Eindruck, dass Jesus 100% Hingabe von uns erwartet. Kann das sein? Dass Jesus mit nicht weniger zufrieden ist als 100% Hingabe? Also wie gesagt, ihr könnt mir widersprechen, vielleicht täuscht das. Ne? Jesus erwartet völlige Hingabe. Das scheint das Normale zu sein. Und das ist nicht nur für Missionare gedacht oder für extreme Evangelisten, auch nicht nur für verrückte Pastoren. Alle, sagt Petrus ja. Und wenn Jesus diese radikalen Aussagen macht, dann spricht er wirklich zur Volksmenge, nicht nur zu seinen Jüngern, zu jedem, zu allen, die ihm nachfolgen wollen. Und was ist das Normalmaß, frage ich mich immer wieder an Jesus. Manche sind mit 30% zufrieden. Naja, reicht aus, 30% oder manchmal sogar weniger. Wie viel sind es bei dir Prozent? Wie viel Hingabe lebst du? Jesus meint 100%. Das ist laut Jesus das Normale in unserem Leben. Wir singen ja schon manchmal die richtigen Lieder. Ich gebe mich ganz hin. Ja? Habt ihr mitgesungen? Heute nicht, aber ein anderes Mal. Aber wie sieht die Realität aus? Wie sieht unser Leben aus? Müssten wir dann nicht eher singen, ich gebe mich ein bisschen hin, wenn es gerade passt? Ja? Ich provoziere heute halt ein bisschen. Aber ich kenne einen, der hat sich 100% gegeben. Der hat sich investiert, sein Leben gegeben für uns, Jesus Christus. 100%ige Hingabe von ihm. Und ist das nicht auch 100%ige Hingabe von unserer Seite wert? Jesus hat sein Bestes gegeben, auch für dich. Und wo fließt dein Bestes hin? Wo fließt unser Bestes hin? In die eigenen Interessen? oder in das Reich Gottes. Ich glaube, wenn diese hundertprozentige Hingabe an Jesus, an seinen Auftrag, wieder mehr gelebt würde, dann hätten wir auch mehr Bedrängnisse. Aber weil wir so wenig Gefahr für die Finsternis ausgeht, so lässt sie uns auch in Ruhe. Ja, die sind harmlos, da brauche ich nichts machen. Bloß nicht wecken. Ja. Das Gegenteil von Erweckung, ja, ist der falsch verstandene Schlaf der Gerechten. Es geht ja nicht darum, dass wir die Leiden suchen. Ja, versteht mich da nicht falsch, das muss ich vielleicht nochmal betonen. Nicht, dass wir die Leiden suchen oder dass wir uns das Leben unnötig schwer machen, sondern wir dürfen Gott dankbar sein, dass wir Frieden haben in unserem Land, dass wir in einer Demokratie leben dürfen. Und doch, nimmt uns das nicht raus. Jesus spricht von dieser Tatsache, auch in Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Ja, das ist normal. In der Welt habt ihr Bedrängnis, sagt Jesus. Aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Bedrängnisse. Das ist normal. Wir haben es ja hier in unserem Land nicht so mit dieser Verfolgung zu tun, wie es Millionen von Christen in anderen Ländern erleben müssen. Aber wir sind herausgefordert, in dieser völligen Hingabe an Jesus Christus zu leben. In einer Welt voller Sünde, voller Ablenkung, antigöttliche Tendenzen, gottlose Strömungen, Beliebigkeit von Werten und so weiter und so weiter. Da sind wir herausgefordert, in so einem Umfeld hundertprozentige Hingabe zu leben. Petrus schreibt mal in seinem ersten Brief: Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung und unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Es ist nichts Fremdes. Es braucht euch nicht befremden. Verfolgung bedeutet nicht, dass Gott euch verlassen hat. Im Gegenteil, sagt Petrus, ihr seid Geliebte. Geliebte, Gott ist gerade in dieser Zeit bei euch. Es ist nichts Unnormales. Im nächsten Kapitel schreibt er dann noch, Kapitel 5, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der ganzen Welt vollziehen. Ja. Das war ihr Trost, dass es ihnen nicht alleine so geht, sondern dass es noch andere Geschwister gibt, die genauso leiden wie sie. Auch wenn die westliche Christenheit nicht diese Bedrängnisse der verfolgten Geschwister erlebt, denke ich dennoch, dass Bedrängnisse ja erlebt werden, wenn wir gleiche Hingabe wie sie leben würden. Vom Apostel Paulus gemeinsam mit Barnabas heißt es einmal, Apostelgeschichte 14, Vers 22, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Anscheinend gibt es keinen anderen Weg. Durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes. Was für eine Ermutigung, oder? Wir ermutigen, indem wir sagen, ach, das wird nicht so schlimm, wie du denkst. Es wird immer besser. Paulus sagt, durch viele Bedrängnisse geht es ins Reich Gottes. Nicht durch ein paar, durch viele. Das sind doch gute Aussichten. Es ist also riskant, Jesus nachzufolgen. Es wird manchmal bei der Bekehrung verschwiegen, gebe ich zu. Bei der Einladung zu Jesus. Aber wir können davon ausgehen, dass wir vor allem Negativen bewahrt werden. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir vor allem Negativen bewahrt bleiben und alles bequem ist. Es ist mit großer Herausforderung verbunden. Aber ihr Lieben, und das ist die gute Botschaft, es wird sich am Ende gelohnt haben. Und das ist auch die Aussicht, die immer wieder sich unsere verfolgten Geschwister vor Augen führen dürfen. Jesus sagt im eingangs gelesenen Text, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird errettet. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Es gibt ein ewiges Leben zu gewinnen. Es wird nichts umsonst gewesen sein von all dem, was du hier auf dieser Welt erleidest oder erlitten hast, erleiden oder erleiden wirst. Nichts. Die Bibel spricht an vielen Stellen davon, dass Gott Wohlgefallen hat an Menschen, die sich für ihn einsetzen, die ihr Bestes für ihn geben, von ganzem Herzen, mit ihrem ganzen Leben, und dass Gott sie belohnen wird, ein Belohner sein wird. Und vieles von dem ist ja jetzt noch gar nicht offenbar, können wir jetzt noch nicht erkennen, ja, wie es einmal sein wird in Gottes Herrlichkeit, in Gottes neuer Welt. Hier ist vieles noch unklar, unvorstellbar, unsichtbar. Vieles können wir uns nicht vorstellen, das jenseits den Himmel, die Ewigkeit. Aber manchmal gibt uns die Bibel, manchmal gibt uns Gottes Wort so einen kleinen Einblick, wie beispielsweise in Offenbarung Kapitel 6. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest du und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Johannes sieht hier im Himmel einen riesigen Altar. Und das ist ein Bild, was aus dem Alten Testament bekannt ist, vorstellbar ist. Rings um diesen Altar war eine Rinne, wo das Blut abfließen konnte, gezogen von den Opfertieren. Und dort sieht jetzt Johannes an dieser Stelle eine große Zahl von Menschen, die zu Gott rufen. Johannes erkennt, dass es diejenigen sind, die um des Wortes willen, um des Glaubens willen gestorben sind, Märtyrer. Und sie fragen: Herr, wie lange geht das noch so weiter? Wie lange noch? Wann greifst du ein? Wann wirst du Gerechtigkeit herstellen? Wir wissen nicht, was diese Menschen durchlebt haben, wie sie gelitten haben, was sie durch ihre Peiniger mit aushalten mussten, auf welche Weise sie gequält, ermordet wurden. Aber sie bewegt eine Frage: Wann wird dieses Leiden zu Ende sein? Wann richtest du dein Reich auf? Wie lange müssen wir darauf noch warten? Und vielleicht bewegt auch dich diese Frage in Anbetracht des Leidens in dieser Welt, der vielen schrecklichen Dinge. Wie lange noch? Wie lange noch müssen unsere Geschwister in den anderen Ländern leiden? Und diese hier, sie rufen zu Gott. Und dieser Ruf zu Gott, er begleitet die Christenheit von jeher. Es gibt ein Gebet, ein Bekenntnis von den ersten Gemeinden überliefert, aramäisch Maranatha, auf Deutsch: Herr, komme bald. Ihr Gebet: Herr, komme bald. Nicht: Herr, nimm alles weg. Wir können nicht alles wegbeten. Herr, komme bald. Die jungen Christen hatten die Gewissheit, Jesus wird wiederkommen. Und dann richtet er sein Reich auf. Er kommt nicht mehr als kleines Kind in der Krippe liegend, sondern er kommt in Macht und Herrlichkeit als Richter, der für Gerechtigkeit sorgt und Menschen zur Verantwortung zieht. Menschen müssen sich verantworten. Er kommt für seine Gemeinde, für die, die die Treue gehalten haben zu ihm bis zum Schluss. Auch dann, wenn es eng wurde. Auch dann, wenn der Glaube etwas kostet, vielleicht das eigene Leben. Wie diese hier, die hier rufen in Offenbarung: Herr, wie lange noch? Und Gott wird ihnen sagen: Es ist noch nicht so weit. Ihr müsst noch etwas warten. Und das müssen wir auch ertragen. Diese Wartezeit. Wir fragen uns auch: Herr, wie lange noch? Warum wartet Gott ab? Und wisst ihr, was die Antwort ist? Weil Gott noch Menschen retten möchte. Es gibt noch so viele Menschen, die Gott gerne retten möchte. Ich stell mir das so vor, wie Gott auch innerlich mit sich ringt. Er sieht das Leid seiner Kinder auf dieser Welt und möchte gern Schluss machen. Aber dann sieht er auch noch diese Menge an verlorenen Menschen, die er gerne retten möchte. Und irgendwie ist da, so stelle ich mir es vor, in Gott eine Zerrissenheit. Ja. Nur deshalb lässt Gott noch auf sich warten. Nur deshalb greift er noch nicht ein. Deshalb duldet er noch das Elend auf dieser Welt. Petrus sagt das mal in seinem zweiten Brief im Kapitel 3. Der Herr verzögert nicht die Verheißung. Hier ging es um die Wiederkunft des Herrn, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Das ist das Anliegen Gottes, das Herz Gottes. Und so leidet die Gemeinde Jesu. So leidet die Gemeinde Jesu, weil Gott langmütig und voller Liebe zu den Verlorenen ist. Es gibt noch Zeit zur Umkehr. Aber irgendwann wird es passieren. So viel steht fest. Irgendwann ist die Zeit gekommen, die Zeit vollendet. Und Jesus kommt wieder und wird handeln, wird eingreifen in diese Misere dieser Welt. Einmal ist die Zeit erfüllt. Irgendwann ist der letzte Märtyrer gestorben. Dann, wenn Gott sagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo seine Gemeinde er zu sich ruft, sein Reich aufrichtet, sichtbar aufrichtet, mit Frieden und Gerechtigkeit. Und ihr Lieben, was erwartet Jesus bis dahin von uns? 100%ige Hingabe. Treue bis zum Schluss. Schauen wir nochmal in unseren Text. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in Herrlichkeit seines Vaters mit den Engeln. Wenn du willst, kannst du dich mal fragen, wie sieht's aus mit meiner Hingabe, mit meinem Leben für Jesus? Wir lieben ja diese theologische Richtung, die uns versichert, die Entrückung ist auf alle Fälle vor der Trübsal. Die Entrückung wird auf alle Fälle vor der Trübsal. Wir müssen das alles nicht miterleben, wir sind vorher schon weg. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, aber was würden die Christen, die momentan unter Verfolgung leiden, zu dieser Auslegung sagen? Wir sind mittendrin, genau. Was wollt ihr? Ja. Es gibt Millionen von Christen, die leben zurzeit Trübsal. Die erleben das. Die würden diese Auslegung nicht verstehen. Die warten auch nicht mehr auf irgendwas, dass es noch schlimmer wird. Ja, wie wir. Wir sehen das ja alles in unserer abendländischen, westlichen Brille. Ja. Die seit Jahrhunderten in einer Kultur aufwachsen, wo das Christentum ja mindestens geduldet, wenn nicht sogar gefördert wird. Diese Christen beten, Herr, komme bald. Wir wollen heute an diesem Tag in besonderer Weise an diese Geschwister denken. Und nicht nur denken, sondern wir wollen gemeinsam beten heute Nachmittag, 17 Uhr, bei der Jesusgemeinde wollen wir uns einfinden. Der offizielle weltweite Gebetstag ist eigentlich für den 10. November angesetzt. Aber da hat das terminlich mit dem gemeinsamen Gebet nicht gepasst. Und so wollen wir das heute tun, gemeinsam 17 Uhr. Wir wollen es bewusst machen. Wir wollen es neu bewusst machen, wie viele unserer Geschwister, die nichts anderes glauben, als wir auch glauben, ja, Unsagbares erleiden und durchleiden. Wir stehen in einer Schicksalsgemeinschaft mit ihnen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder. Ja. Und wir, wie gesagt, wir können Gott nicht genug danken, dass wir in so viel, dass uns in so vieler Hinsicht gut geht. Aber wir wollen die nicht vergessen, die auch heute um ihres Glaubens willen Schreckliches erleiden. Und deshalb lade ich euch nicht nur ein, sondern bitte ich euch, heute Nachmittag euch Zeit zu nehmen und zu kommen, gemeinsam zu beten, unsere Stimme zu erheben. Auch wenn wir diese völlige Hingabe für Jesus leben, eins dürfen wir wissen, genau wie unsere Geschwister in der Verfolgung, Jesus überfordert uns nicht. Jesus schenkt uns Kraft, diese Dinge zu durchstehen. Wir können uns jetzt manches nicht vorstellen, wenn wir uns reinversetzen in die Geschwister, ja, die jetzt leiden in den Arbeitslagern, in den Gefängnissen, wie auch immer. Wir würden das jetzt in unserem jetzigen Zustand oder dafürhalten gar nicht durchhalten. Aber Gott schenkt Kraft. Und das erleben auch unsere verfolgten Geschwister immer und immer wieder. Und so auch uns, wenn wir ganze Sachen machen mit Jesus. Wenn wir mal den Mund aufmachen an der Stelle, wo es unbequem werden könnte. Auch da schenkt Jesus Kraft und Mut, ihm treu zu bleiben. So wie bei den Christen, die verfolgt werden. Wir brauchen die Kraft Gottes, um das durchzustellen. In eigener Kraft niemals, ihr Lieben, niemals. Jesus ist bei uns. Und vielleicht können wir, auch wenn wir heute beten, vielleicht können wir nicht so viel tun, wie wir gerne wollten, für unsere verfolgten Geschwister. Aber unterschätzen wir nicht die Kraft des Gebetes. Ja, unterschätzen wir das nicht. Und so würde ich uns jetzt auch einladen, dass wir uns jetzt ein paar Minuten Zeit nehmen, dass wir für unsere verfolgten Geschwister beten. Jeder leise für sich oder wer mag, kann auch laut beten. Und ich würde das Gebet dann abschließen.